So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen nochmal ganz persönlich. Und Wolfgang hat ja schon anmoderiert, die Brille. Ich muss die mal irgendwie verstauen. Anmoderiert, dass ich ja gar nicht neu bin. Und natürlich kenne ich ganz viele Gesichter hier im Gottesdienst. Und tatsächlich sind meine christlichen Wurzeln hier in der Gemeinde. Ich war hier in den 1980er und 1990er Jahren. Ich bin hier getauft worden. Marlies und ich sind hier getraut worden. Von daher gibt es ganz, ganz viele Verbindungen. Aber wir sind jetzt auch eine ganze Zeit schon weg und sind jetzt mittlerweile wieder zurück im Köln-Bonner Raum, sage ich mal ganz weit, und haben unsere Gemeinde in Bergisch Gladbach gefunden. Bergisch Gladbach-Hand, eine ganz kleine, freie Gemeinde. Und wir bringen natürlich auch Grüße mit aus Bergisch Gladbach-Hand. Ja, Wolfgang hat auch schon gesagt, heute nochmal Korintherbrief, heute nochmal das Thema Liebe. Ich hoffe, es kommt euch nicht so ein bisschen aus den Ohren raus. Hintergrund ist aber der, als wir diesen Termin verabredet haben, war auch der Wunsch schon formuliert worden, bitte predige doch über die Jahreslosung, und das ist nun mal das Thema. Bevor ich das tue, möchte ich noch kurz beten und ganz kurz stille werden. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir in aller Freiheit und in Frieden hier zusammenkommen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass wir dir heute in besonderer Weise auch begegnen dürfen. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten und bedenken. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses Wort Eingang findet in uns und lebendig wird in uns. Amen. Ja, ich sagte schon, Korintherbrief, und ich weiß, dass in den letzten beiden Predigten das schon mal ein Thema war auch. Dennoch möchte ich so ein bisschen einsteigen, damit wir wissen, wer ist nun wirklich der Adressat dieses Briefes, wie haben die Menschen gelebt in der Zeit, und welche Relevanz hat das, was Paulus diesen Menschen in Korinth hier schreibt, der Gemeinde in Korinth, welche Relevanz hat das für uns heute, für unser heutiges Christsein? Und tatsächlich muss man sagen, dass die Korinther Gemeinde eine, ja auch aus heutiger Sicht, eine sehr moderne, eine junge Gemeinde gewesen ist. Ich habe es mal gesagt, Korinth ist hip. Und tatsächlich ist es eine ganz, ganz junge Stadt. Es ist eine römische Kolonie, ist zwar in Griechenland heute beheimatet, aber die ganze Kultur ist römisch-griechisch. Eine ganz junge Stadt, gerade mal 100 Jahre alt, ist 44 vor Christus gegründet worden von dem berühmten Julius Caesar. Den kennen wir zumindest aus den Asterix-Heften auch. Und es ist schon als Kolonie gegründet worden, um hier Römer anzusiedeln. Korinth hat eine besondere Location, einen besonderen wirtschaftlichen Ort und war auch ein wirtschaftlicher Standpunkt. Das ist nämlich eine Handelsmetropole, die gleich zwei Häfen hat und damit als Drehscheibe, als wirtschaftliche Drehscheibe zwischen Vorderasien und dem Orient sozusagen und dem damaligen Nabel der Welt, Rom, funktioniert hat. Wir können uns vorstellen, wir müssen uns hier wirklich eine Stadt vorstellen, in der es brummt. Stellt euch Hafenstädte vor wie Rotterdam, wie Hamburg oder auch wie New York. Da geht es rein und raus. Und all das spiegelt sich eben auch in der Gemeinde selber wieder und in der Stadt wieder. Wir haben hier ein ganz starkes soziales Gefälle. Auf der einen Seite haben wir tierisch reiche Leute, Kaufleute, und wir haben auf der anderen Seite Arbeiter und auch Sklaven, was völlig normal war für eine antike Stadt. Als Handels- und Hafenstadt hatte Korinth eine ganz bunt gemischte Bevölkerung, Multikulti in jeder Form, alles kam hier zusammen, aber auch eine Stadt, die trotzdem eingebunden war in eine kulturelle Tradition, nämlich zu Hause war in der griechischen Welt und vor allen Dingen in der römischen Welt. Römische Gründung, ist ja klar. Und das hatte auch einen Einfluss auf die gesamte religiöse Umwelt in Korinth, die nämlich ganz geprägt war von der griechisch-römischen Götterwelt, vielfältig, bunt, von jedem für jeden ein Aspekt dabei. Und das hat sich natürlich auch in der Stadt gespiegelt. Religion ist in der Antike immer allgegenwärtig, über Statuen, über Tempel. Und auch das ganze politische System war im Grunde kulturell, war im Grunde auch religiös durchmischt, denn der Kaiser war auch gleichzeitig gottartig, also Kaiserkult war auch Religion. Daneben, und das ist auch typisch für diese Zeit, daneben gab es aber auch neue Strömungen, religiöse Strömungen, die die Korinther aufgesaugt haben wie so einen Schwamm. Es gab nämlich auch exotische Mysterienkulte, Kulte aus Asien mit einem sehr exklusiven Anspruch, nur für Eingeweihte. Und diese Einweihung setzte voraus, dass man in geheimen Treffen mit hineingenommen wurde, initiiert wurde sozusagen und man auch geheimes Heilwissen vermittelt worden ist. Also Esoterik, so wie uns das heute begegnet, hat es auch schon in Korinth gegeben. Und interessanterweise ist auch das junge Christentum in dieser Zeit unter diese Gattung der Mysterienkulte gerutscht. Auch da hatte man immer wieder die Versuchung, das können wir in den Gemeinden auch und in den Briefen nachlesen, versucht, dieses Christentum zu so einem Geheimkult zu machen, wo so besondere geheime Energien rauszuziehen sind. All das finden wir eben auch durch Menschen, die jetzt diese Gemeinde besuchen. All dieses Bunte, diese Vielfalt, dieses soziale Gefälle spiegelt sich in der Gemeinde wider. Der Schreiber dieses Briefes ist Paulus, der Apostel Paulus, auch das wisst ihr natürlich schon längst. Und der Paulus hat diese Gemeinde tatsächlich gegründet. Das heißt, es ist sein Baby, es ist seine Gemeinde. Er kennt die Gemeinde von Anfang an. Und wir werden gleich einen Abschnitt, eigentlich einen ganz kurzen Vers aus dem ersten Korintherbrief lesen und betrachten. Wir wissen aber, dass wir den ersten und den zweiten Korintherbrief haben, aber eigentlich ist der erste Korintherbrief schon der zweite. Es gibt nämlich vermutlich mindestens 3 Briefe an die Korinthergemeinde. Warum kann ich das sagen? Weil dieser erste Korintherbrief schon auch auf Probleme in der Gemeinde eingeht. Das heißt, es hat hier schon Missstände gegeben, es hat Fragen gegeben aus der Gemeinde heraus, die der Paulus hier beantwortet, wo er darauf eingeht, wo er versucht, Weisung zu geben. Diese Gemeinde ist genauso modern wie die ganze Stadt, die ich gerade schon skizziert habe. Wir haben nämlich eine Gemeindesituation, die zum Zerbersten spannungsreich ist. Da knistert's, da knirscht es, da kracht es. Die haben echt Stress in der Gemeinde. Wir haben ein großes soziales Gefälle innerhalb der Gemeinde. Es gibt viele theologische Probleme aufgrund von uneinheitlicher und auch teilweise verschobener, verfälschter Lehre. Und die Gemeinde droht tatsächlich zu zerbrechen, zu zerfallen in unterschiedliche Gruppen. Und ich glaube, für uns als alte Gemeindehasen kommt uns das auch bekannt vor. Es ist relativ modern. Wir müssen diese Probleme gar nicht kompliziert übersetzen. Und wir stehen hier in der Gemeinde in der Gefahr, dass diese Gemeinde sich spaltet. Und das ist immer ein Drama in jeder Gemeinde. Die Jahreslosung finden wir im letzten Kapitel dieses ersten Korintherbriefes, die sogenannte Schlussparanese, so heißt das immer in antiken Briefen. Und das sind die Kapitel, es ist das 16. Kapitel und hier die Verse 1 bis 18. Was können wir da lesen? Wir werden es nämlich gleich nicht lesen, deswegen sage ich das. Hier geht es natürlich einmal um die Regelung einer Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde. Auch da knirscht es. Die Jerusalemer Gemeinde, das wisst ihr auch, steht kurz vor dem Bankrott. Diese wunderbaren Ideale, die die Bibel hier so vermittelt über Einträchtigkeit und zuerst Gott und lasst doch eure Arbeit liegen, zieht sich dann durch in der Gemeinde und die fährt hier gerade voll vor die Wand. Das heißt, die Jerusalemer Gemeinde muss hier von anderen Gemeinden unterstützt werden, finanziell, wirtschaftlich, weil das sonst ja in die Hose geht in Jerusalem. Dann geht es um weitere Reisepläne und Ankündigung verschiedener Besucher aus anderen Gemeinden in Korinth. Eine Empfehlung der Mitarbeiter, hier werden verschiedene Personen genannt, der berühmteste und für uns bekannteste ist Timotheus sicherlich, Timotheus Brief auch nachher, ein ganz, ganz enger Mitarbeiter und Vertrauter des Paulus, haben wir noch andere genannt und wir haben zum Schluss, und das macht diesen Brief zu einem Brief wirklich, gibt es die Grüße und abschließenden Segenswünsche. Unser Vers, unser Vers der Jahreslosung, und das ist auch der Vers, den ich heute mit euch betrachten möchte, den finden wir auch in diesem 16. Kapitel. Und ich habe mal aus der Jahreslosung, das ist nämlich 1. Korinther 16, Vers 14, habe ich mal zwei Verse rausgenommen, die ich eigentlich zusammen gerne lesen und bedenken möchte und nehme den 13. mit. Und da steht Folgendes: Wachet, stehet im Glauben, seid mutig und stark. Und jetzt kommt es, das ist die Jahreslosung. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das ist die Jahreslosung 2024. Ihr habt sie schon mal betrachtet, wie ich weiß. Ich muss gestehen, ich spreche das erste Mal über diese Jahreslosung und auch die Vorbereitung zur Predigt war für mich jetzt ja das erste Mal und von daher habe ich zumindest viel Spaß gehabt, was Neues zu betrachten. Die Liebe, und Wolfgang hat es ja schon schön anmoderiert, wir haben es in zig Liedern besungen, die Liebe. Ja, die Liebe. Was ist denn das, die Liebe? Worüber reden wir denn hier eigentlich? Klar wissen wir, was die Liebe ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir solche Begriffe betrachten, dass wir auch wirklich schauen, was haben denn die Menschen damals, die diesen Brief erhalten haben, unter diesem Begriff Liebe verstanden? Und natürlich hat es im Originaltext, im griechischen Original, hat es hier nicht den Begriff Liebe gegeben. Das ist ein germanisches Wort, das haben die gar nicht verstanden. Tatsächlich ist der Liebesbegriff in der antiken Welt, das ist gar nicht Bibel, sondern allgemein antike Welt, ein viel weiterer, wir kennen das, wenn wir den Begriff der Liebe benutzen im Kontext zu gewissen Dingen oder Personen, dann wissen wir, was gemeint ist, aber wir benutzen immer das gleiche Wort. In der Antike, im Griechischen war es viel, viel leichter, da gab es verschiedene Begriffe dafür. Das, was uns vielleicht am vertrautesten ist, ist der Begriff Eros. Wir haben es immer noch in der Sprache in Erotik. Und Erotik hier als körperliches Begehren, das mit Sexualität verbunden sein kann. Wir verbinden es heute sehr stark damit, aber nicht zwingend sein muss. Also Eros ist auch ein Gott, ne? So ein kleiner, kennt ihr noch so als Putten mit Flügelchen, ganz süß alles. Eros, diese Wahnsinnskraft, Erotik. Das wäre ein Begriff von Liebe, der in der Antike aber eben schon als Sonderbegriff so benannt worden wäre. Dann gäbe es einen zweiten Begriff, eine zweite Ebene von Liebe, das ist die Philia. Die Philia als Freundesliebe. Liebe auf Gegenseitigkeit, die gegenseitige Anerkennung und das gegenseitige zwischenmenschliche Verstehen. Und als dritten Begriff, es gibt noch mehr Begriffe, aber ich finde, habe das jetzt mal ein bisschen zusammengebunden auf diese drei Begriffe. Als dritten Begriff gibt es schon auch im Griechischen den Begriff der Agape. Und die Agape ist die selbstlose, die fördernde Liebe, auch als Nächstenliebe betrachtet, die das Wohl des anderen, der anderen im Blick hat. Agape wäre auch so dieser Begriff der fürsorglichen Liebe, der Fürsorge. Die Ideenwelt, die griechische Ideenwelt und damit auch der Menschen in Korinth in der damaligen Zeit, habe ich eingangs schon gesagt, ist geprägt von der griechischen Kultur und die wiederum ist geprägt von der Philosophie. Und hier gibt es einen Philosophen, der über alle hinaussticht, der sozusagen auch ein Zentrum des philosophischen Denkens ist, das ist der Philosoph Platon. Platon hat schon eine ganze Zeit vor Abfassung dieses Briefes gelebt, nämlich im 4. Jahrhundert vor Christus, 427 bis 347, wir sind vor Christus, deswegen zählen wir rückwärts sozusagen. Und Platon hat eine Menge ganz, ganz kluger Sachen geschrieben. Ich habe mal angefangen, das zu lesen. Ich hatte mal Philosophie in der Schule. Also ich würde mal sagen, so abends noch zum Entspannen würde ich Platon nicht lesen. Da fliegt einen die Birne weg. Aber es lohnt manchmal, sich auch mit Platon auseinanderzusetzen. Und er hat ein zentrales Werk geschrieben über die Seele, die Seelenlehre des Platon. Und er hat eine ganze Philosophie zur Seele geschrieben, die Seele, die im Griechischen Psyche heißt, und da sind wir schon beim Psychiater, bei der Psyche, ne? Kennen wir auch alles. Also wir sehen, wie so aus griechischen Begriffen auch heute Wortableitungen sogar in eine berufliche Welt hineingerutscht ist. Und die Seele, und das, was Platon dazu gesagt hat, erinnert uns sehr auch an Gedankengut, was wir aus der Bibel kennen. Und wir merken, wie auch biblisches Denken philosophisch beeinflusst worden ist. Also auch hier rutschen Gedanken ineinander, Welten verbinden sich. Die Seele ist bei Platon ein immaterielles Prinzip des Lebens. Ist nämlich unsterblich. Individuell und unsterblich. Die Seele ist vom Körper unabhängig und existiert schon vor seiner Entstehung und besteht nach seinem Tod unversehrt fort. Das erinnert uns alles an Seelengedanken, die wir aus dem Neuen Testament, aus der Bibel kennen. Und der Körper, und das macht das Griechische auch hier ganz interessant für uns als Christen, der Körper wird gar nicht als so was besonders Tolles gesehen. Heute ist das ja anders, heute ist der Körper unglaublich wichtig. Wir geben ganz viel Energie hinein, gut auszusehen. Der Körper wurde im Griechischen, in der griechischen Philosophie eher so als Gefäß gesehen. So, vielleicht eine Tupperbox oder vielleicht ein bisschen schöner, eine schöne Keramik für die Seele. Eine Wohnung der Seele. Aber es gab immer so eine Dualität zwischen Körper und Seele, was auch teilweise zu Problemen geführt hat. Also das, was wir heute als ganzheitlich verstehen, als ganzheitliches Menschsein, Körper und Seele in einem, haben die Griechen und vor allem Platon gar nicht so gesehen. Die haben gesagt, ach, pff, Körper egal, Hauptsache die Seele, die ist so ganz besonders. Und irgendwie kennen wir das auch manchmal aus dem Christlichen. Also, die Seele aus Platons Sicht ist ein komplexes Phänomen aus drei Teilen, einem begehrenden, einem willentlichen und einem vernünftigen Teil. Und ihr ahnt schon, das Vernünftige ist natürlich das wahnsinnig Wichtige. Denn die drei Teile, die sind immer im Krieg miteinander. Ich will was, aber ich kann nicht. Und das, was ich will, ist eigentlich auch gar nicht so cool, ist unvernünftig. Noch einen dritten Nachtisch zu nehmen, ist lecker, hätte ich Bock drauf, aber ist unvernünftig, weil ich bin eh schon zu schwer. Also so, ne? Deswegen hat Platon gesagt, im Grunde müssen die drei zusammenkommen und der Chef unter den dreien muss die Vernunft sein, die hat die Zügel in der Hand, um die beiden anderen im Zaum zu halten. Und dann kommt was heraus, was wir auch als Christen sehr bejahen würden, nämlich eine Liebe, und darum geht es uns ja heute, die von der Vernunft bestimmt ist. Eine platonische Liebe. Das ist die Liebe, die willentlich von uns ausgeht und die einen besonderen Eifer haben möchte, die Milde und Sanftmut hervorbringt, Respekt und Menschenliebe. Wunderbar. Und die steht natürlich völlig im Krieg von dieser Eros-Liebe, denn Eros ist nicht nur ein Gott, sondern ein Dämon. Kann man sich auch ganz gut vorstellen. Da ist ganz viel Power drinne. Der müht sich zwar um Weisheit und Schönheit, aber er möchte sie nicht gewinnen, philosophisch, sondern er reißt sie einfach an sich. Der nimmt sich, was er haben will. Also hier haben wir einen Struggle und in der griechischen Philosophie soll das durch die Vernunft sozusagen geregelt werden. Und jetzt gibt es da in Korinth bei diesen Philosophen was Neues. Da kommt eine neue Lehre aus Asien, die irgendwie aus dem Judentum entstanden ist. Christen, Christus, was ist denn das? Ich habe eben schon gesagt, so ein bisschen so ein Mysterium auch. Und die benutzen auch griechische Sprache und die benutzen auch Begriffe, die wir aus der griechischen Philosophie und aus dem griechischen Denken heraus kennen. Und wenn wir die Bibel, das Neue Testament in Griechisch lesen, dann begegnen wir auch diesen Begriffen. Und da ist ein Paulus, der gründet eine Gemeinde und dessen Hauptthema ist die Liebe. Wovon spricht dieser Paulus denn? Tatsächlich ist es so, dass wir hier in der Bibel zwar gleiche Worte haben, gleiche Begriffe haben in der griechischen Übersetzung, aber all diese biblischen Gedanken gründen doch in einer grundsätzlich anderen Tradition, in einer anderen Welt, nämlich in der hebräischen, in der biblischen Welt des Volkes Israels. Und Liebe in der Bibel ist ganz grundsätzlich kein philosophisches Prinzip, sondern die Liebe ist immer an Beziehung interessiert. Beziehung von Gott und nicht den Göttern, sondern Gott, dem Gott, zu seinem Volk, Israel erstmal, aber dann in erweiterter Form von Gott zu den Menschen ganz allgemein und dann der Menschen untereinander. Das hebräische Verb für lieben ist griechisch übersetzt, und das haben wir jetzt schon mal gehört, agapao. Und da haben wir diese Agape-Liebe wieder drinne. Also klingt gleich, ist aber ein anderer Inhalt drinne. Und in der Tora tatsächlich geht es bei der Liebe um eine emotionale Zugewandtheit von Person zu Person, von Gott zu Menschen, aber vor allen Dingen geht es hier auch darum, dass diese Liebe sich in konkretes Handeln umsetzt, dass sie sich durch konkretes Handeln auszeichnet. Der Mensch soll Gott mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Lebenskraft und mit all seiner Stärke lieben, so fordert es die Tora. Dazu gibt es natürlich auch das entsprechende Substantiv, Tief, Agape, und es geht hier um den respektvollen und ehrfürchtigen Umgang mit dem anderen und den Geboten Gottes. Gott soll geliebt werden, aber auch der Nächste und die Nächste und sogar der und die Fremden im Land sollen geliebt werden. Wir sind jetzt gar nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Und natürlich ist hier die ganze Geschichte mit Jesus das zentrale Motiv. Und auch Jesus, der ja völlig in dieser hebräischen, alttestamentarischen Tradition lebt und aus ihr heraus predigt und agiert, übernimmt natürlich beide Liebesgebote, die wir schon im Alten Testament finden. Aber, und das ist neu, er bindet sie jetzt zusammen zu einem Doppelgebot der Liebe, nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe, die Nächstenliebe zu den Menschen. Und das ist was revolutionär Neues. Gott soll geliebt werden, aber auch, und das ist die zentrale Botschaft im Neuen Testament. Agape wird im Neuen Testament übernommen und bezeichnet die Barmherzigkeit, Gnade, das Mitgefühl, die Nächstenliebe, die Gemeinschaft der Jünger, wird als eine Liebesgemeinschaft geschildert, das Ideal der Gottes selbst und Nächstenliebe verbindet sich mit der religiös begründeten sozialen Liebe. Jetzt kommen wir in den Korintherbrief und zu unserem Autor Paulus. Und für Paulus, der sozusagen dann der Motor der ganzen christlichen Bewegung geworden ist, der unermüdlich gereist ist, Gemeinden gegründet hat, gepredigt hat, für Paulus ist gerade diese Agape-Liebe das zentrale Motiv des christlichen Glaubens, spielt die herausragende Rolle. Und er sieht hier einen ganz wesentlichen Zusammenhang von Glauben, Hoffnung und Liebe. Und er sagt, die größte Kraft in diesem Zusammenspiel ist die Liebe. 1. Korinther 13, Vers 13. Und Reinhard, ich glaube, du hast letzte Woche darüber gepredigt, wenn ich da richtig informiert war. Also habt ihr schon mal einen Input dazu bekommen. Liebe ist für Paulus und hier dann auch im Korintherbrief eine Ergänzung zum Glauben. Er bezeichnet Glaube und Liebe als etwas, was völlig untrennbar zusammengehört. Wer glaubt, der liebt und wer liebt, der glaubt. Und im Grunde kann man das jetzt grafisch darstellen. Wir könnten jetzt ein Kreuz zeichnen und könnten sagen, der Glaube richtet sich auf Christus. Und da wären wir sozusagen in der vertikalen Linie des Kreuzes und daraus resultiert die Liebe für den Nächsten, für unsere Mitmenschen. Und da wären wir auf der horizontalen Ebene und hätten sozusagen den horizontalen Balken. Also die Theologie der Liebe bei Paulus bezeichnet letztendlich, wenn man das als Grafik zeichnen würde, ein Kreuz. Und das ist, sehen wir hier auch an der Wand, das, was eben auch Christen letztlich als ihr Zeichen mehr oder weniger freiwillig dann getragen haben. Ich komme zum Übertrag und zur Auslegung. Die Liebe, und ich glaube, das ist immer so der Punkt, an dem wir zu scheitern drohen oder wo wir ins Rutschen geraten. Die Liebe ist im biblischen Denken nicht nur eine emotionale Haltung, sondern es ist eine innere Haltung, eine Haltung, die gelebt werden will und gelebt werden soll. Wir hängen bei der Liebe immer so auf dieser emotionalen Schiene und ich glaube, das macht es oft uns so schwer, wenn wir dann solche anspruchsvollen Forderungen, wir sollen lieben und unseren Nächsten lieben und unsere Feinde lieben, dann haben wir immer so ein überhöhtes Liebesdingen im Kopf. Aber ich glaube, es geht tatsächlich um eine innere, grundsätzliche Haltung. Und gar nicht so überhöht, wie wir das oft gerne haben, weil wir eben dieses romantische, emotionale Liebesbild immer bei uns in der modernen Gesellschaft im Kopf haben. Und die Frage ist, wenn ich jetzt sage, es soll eine Haltung sein, ein grundsätzliches Prinzip, mit dem wir leben, dann ist die Frage, wie kann ich 1. Korinther 16, Vers 14 tatsächlich leben, in meinen Alltag integrieren? Und ich möchte es nochmal lesen mit zwei Übersetzungen. Einmal die moderne Luther-Übersetzung und dann nochmal die gute Nachricht im heutigen Deutsch. Und da können wir Folgendes lesen in der modernen Luther. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Oder andere Übersetzung, gleicher Inhalt. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Wow! Alles, was wir tun, Liebe. Meine Güte, was für ein Anspruch. Wie gehe ich mit meinem Partner um zu Hause, ganz alltäglich? Ist mein Umgang mit meinem Partner, meiner Partnerin immer von Liebe bestimmt? Schwierig. Wie gehe ich mit meinen Kindern um oder meinem Kind um? Und ihr seht, ich bin schon im engsten Kern der sozialen Beziehungen. Ist dieser Umgang immer von Liebe bestimmt? Boah, schwierig. Wie gehe ich mit Freunden um? Wie gehe ich mit Geschwistern in der Gemeinde um? Mit Nachbarn, Mitschülern, Studenten, Arbeitskollegen, Kettensägenchefs? Liebe? Oh, Leute, bitte nicht. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehst du mit dir selber um, wenn du morgens noch frisch aus dem Bett zerknautscht in den Spiegel guckst im Badezimmer? Kannst du dich dann lieben? Oh, bitte nicht. Deine Arbeit. Liebst du deine Arbeit? Und ihr merkt, ich gehe einen Schritt weiter. Alles sind nicht nur soziale Beziehungen, sind auch Dinge, die ich tue. Beziehungen zu meiner Arbeit. Wie stehe ich zu meiner Arbeit? Gibt man so schöne Werbetrailer. Mir ist bei der Vorbereitung eingefallen, es gibt darf jetzt keine Schleichwerbung machen, es gibt ein berühmtes Münchner Traditionskaffeehaus. Da gibt es immer so einen schönen Werbefilm, kommst du so rein, es ist alles so schön. Und das ist eine sehr, sehr schöne Verkäuferin, hübsche junge Frau natürlich. Und die faltet gerade so ein Kaffeetütchen um. Und du denkst, sie streichelt es fast. Liebevoller kann man Kaffee gar nicht verpacken als in diesem Werbefilm. Liebe. Natürlich Quatsch. Ich meine, geht man Kaffee kaufen. Da streichelt keiner die Pakete. Gut. Wie gehe ich mit meinen Duties um, meinen Aufgaben, die ich gar nicht so cool finde, sondern die einfach zu tun sind? Ich habe mir gedacht, wie sieht das aus, wenn ich liebevoll den Müll rausbringe zum Beispiel? Ich glaube, das wäre eher was für ein Slapstick. Und für mich ein besonderes Paradethema, Verhalten im Straßenverkehr. Wenn ich liebevoll im Stau stehe, mal wieder zwischen Köln und Bonn, nicht vorankomme, geschnitten werde von geisteskranken Irren, die meinen, ich habe ein Auto, was unkaputtbar ist und der Rest schert mich ein Teufel. Habe ich dann liebevolle Gefühle? Eher nicht. Also er merkt, eigentlich ist all das zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, in den letzten Predigten ist das auch immer wieder thematisiert worden. Wenn wir also all das betrachten, dann merke ich, rutschen wir ganz schnell in unserem Anspruchsdenken an uns selber in dieses philosophisch-platonische Denken hinein. Und dann wäre Liebe philosophisch gesehen gelebt eine Leistungsschau. Eine Leistungsschau von Gutmenschen. Ich bin aber gar kein Gutmensch, weiß ich von mir selber. Gar nicht. Leute gehen mir so richtig auf den Zeiger zuweilen. Dinge machen mich richtig rasend zuweilen. Ich kann sehr ungeduldig sein und kann auch sehr zornig werden. Ich bin kein Gutmensch. Also brauche ich gar nicht weiter predigen. Ich bin gar nicht der Richtige, hier zu stehen, um euch irgendwas zum Thema Liebe zu sagen. Der Unterschied zwischen Platonismus und Agape, also der Liebe Gottes, ist, dass es hier gar nicht um Leistung geht. Sondern, und das ist das, was Paulus immer wieder durchdekliniert und was mir persönlich Hoffnung macht, und deswegen darf ich hier sozusagen als geliebter Sünder stehen und predigen überhaupt, es ist ein Glaubensgeschenk von dem, der mich, der dich zuallererst geliebt hat. Und zwar so, wie du wirklich bist. Wenn keiner zuguckt, wenn du in deinem Auto sitzt im Stau und alle Flüche runterfluchst, die dir so einfallen, auch dann ist dieser wunderbare Gott bei dir und sagt, hey, ist nicht cool, aber ich liebe dich. Und dann merke ich, und das merke ich tatsächlich selber auch immer wieder, dann merke ich, wie mich das erstaunt, wie dieses Erstaunen mich packt, wenn ich meine Umwelt plötzlich gegen meine Natur glaubend und damit auch liebend wahrnehmen darf. Ich habe plötzlich eine Brille auf, wo ich denke, hey, das sind Perspektiven, das sind Sichtweisen, die ich von mir eigentlich gar nicht kenne. Wenn ich plötzlich merke, dass ich einen Blick für Mitmenschen entwickle, an denen ich eigentlich gar nicht interessiert bin und plötzlich aber merke, hey, ich nehme diesen Menschen wahr, ich komme ins Gespräch, ganz alltäglich. Wenn ich merke, dass ich mir selber gut sein darf und kann, trotz meines Unvermögens. Wenn ich zum Beispiel auch meine Gemeinde betrachten kann und hier plötzlich das Mühen umeinander erkennen kann, trotz vielleicht vieler Verletzungen, die ich in der Gemeinde erlitten habe. Und wenn ich in meiner Arbeit einen Sinnzusammenhang erkennen kann und merke, das, was ich jetzt hier tue, ist wichtig und ich will es so gut tun, wie ich es eben kann. Und hier kommt nochmal der Vers 13 mit ins Spiel, den ich ganz am Anfang mitgelesen habe. Das ist das mit dem mutig und stark. Ich glaube, wenn wir diesen Liebesblick leben wollen und zulassen wollen, dann braucht es auch manchmal Stärke, innere Stärke, und es braucht Mut. Es braucht Mut, mal auch Strukturen zu durchbrechen, Dinge zu tun, die keiner erwartet, weil wir immer in so einem Schema unterwegs sind. Ich möchte ein ganz, ganz, ganz kleines, praktisches Beispiel machen. Letzte Woche war ich in London und habe da gearbeitet und bin mit der Tube gefahren, diese Underground-Bahn in London. Und in der Tube gibt es ein Gesetz. Du sitzt in der Tube und du guckst starr vor dich hin. Heute gibt es Smartphones, da guckt jeder ein Smartphone, das ist bei uns jetzt auch nicht anders. Aber was man nicht tut, man guckt keinen anderen Menschen an. Die Briten empfinden das als Belästigung. Ist ein Gesetz. Und ich habe in der Tube gesessen und gegenüber war ein dunkelhäutiger Mensch, Arbeiter. Du merktest einfach, der war K.O., der war müde und war eingeschlafen. Und die Bahn hielt und er wurde wach und guckte sich völlig verwirrt um, guckte raus, also merktest, war eingeschlafen und wusste jetzt gerade nicht, wo er ist. Und ich bin aufgestanden und habe ihn angesprochen, habe gesagt, wir sind da und da, und habe ihn nochmal auch auf der, sind überall so Aufkleber, wo die ganze Station war, habe ihm gezeigt, wo die Station ist. Und er hat aufgestanden, hat geguckt und wir haben gesagt, hey, gut, hast nicht verpennt, hast keine Station verpasst, hat sich wieder hingeguckt. Die ganze Bahn hat mich angeguckt, weil das war etwas, was eigentlich man nicht tut. Der wäre eingepennt, na gut, Pech gehabt. Dann muss er wieder zurückfahren oder wie auch immer. Und ich bin dann vor ihm ausgestiegen und wir haben uns nochmal zugewunken und so. Das ist ein völlig unangemessenes Verhalten gewesen. Aber in dem Moment wusste ich einfach genau, wie es dem armen Kerl ging. Ich kenne das selber, wenn man in der Bahn abends nach der Arbeit einpennt, müde ist, K.O. ist und plötzlich wach wird und denkt, oh scheiße, du hast verpennt und bist zu weit gefahren, ärgerlich. Und das war einfach so mein Ding. Ich habe mich in ihm wiedergefunden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz klitzekleines Beispiel, was dieses Thema Liebe meint. Das ist nichts Überhöhtes, das ist was ganz alltäglich Normales. Aber was wir merken ist, wenn jeder Mensch lernen würde, mehr so zu ticken, sich selber im anderen wiederzusehen und so zu agieren, das könnte ich ja sein in dieser Situation, dann kommen wir dem nahe, was die Bibel mit Agape, mit Liebe meint. Als Christ habe ich immer wieder solche Momente geschenkt bekommen, wo ich plötzlich, ja, dieses Liebesgeschenk erleben durfte. Und es ist ganz spannend, für mich ist so ein Kriterium, was dabei für mich immer ganz wichtig ist, und dann weiß ich, es kommt von Gott und vom Heiligen Geist. Und das ist, wenn ich plötzlich eine Situation habe mit Menschen, wo ich einfach so eine innere Freude, ein inneres Glück habe, ohne was einen Profit davon zu haben. Ich erlebe manchmal Situationen, die ich beobachte, wo ich mal einfach merke, so, da gehen Menschen so gut miteinander um und es macht mich so glücklich. Und da merke ich, ich habe da gar nichts von, egal. Aber ich merke, diese Freude ist ein Stück auch diese Liebe und das gehört für mich zusammen. Von daher, ich habe eben gesagt, ist diese Liebe, die gefordert ist, gar nicht so ein emotionales Ding. Wir müssen nicht dauernd auf rosa Wolken rumstolzieren und Blüten um uns schmeißen, sondern es ist einfach eine grundsätzliche Haltung, ein neuer Blick, eine neue Perspektive auf unser Tun und auf unsere Umwelt. Und von daher ist diese Liebe Gottes, diese Agape, keine rosa Brille, ja, die wir manchmal aufhaben, wenn wir frisch verliebt sind, vielleicht erinnert euch noch daran, und alles plötzlich, ach, ist alles so schön, ich gehe auf Wolken. Nein, ist es nicht, sondern eigentlich ist es Gottes Spamfilter, der uns hilft, das, was wir sehen, zu filtern und in dem richtigen Kontext wahrzunehmen. Die Liebe Gottes, alles, was ihr tut, tut in Liebe, ist keine rosa Brille, sondern Gottes Spamfilter. Ich bin am Schluss meiner Predigt angelangt. Ich möchte noch zum Schluss jemand anders zu Wort kommen lassen, einen Autoren, Theologen, den ich sehr schätze, Hans-Joachim Eckstein, kennt ihn bestimmt alle, und er hat sehr, sehr gute Gedanken zum Thema Liebe formuliert und ich möchte vorlesen aus einem Buch, was schön zum Thema passt. Das Buch heißt Du liebst mich, also bin ich und möchte hier aus einem, na, ich sag mal einem Gedicht lesen, was Eckstein erste Liebe genannt hat. Und für mich bringt er all das nochmal wunderbar auf den Punkt, was ich hier schon versucht habe, gedanklich mit euch zu teilen. Warum werde ich immer reicher, je mehr ich dir von mir schenke? Spricht der Betende zu Gott. Warum werde ich immer reicher, wenn ich dir von mir immer mehr schenke? Und bin bei all meinem Geben immer selbst der Beschenkte. Ich wende mich dir zu und werde dabei auf andere Menschen aufmerksam. Für dich will ich leben und erfahre, wie mein Leben gerade darin für andere wertvoll wird. Je mehr ich dich verstehe, Gott, desto weniger meine ich, dich schon zu kennen. Und je mehr ich von dir erfahre, desto gespannter bin ich auf dich. Je vertrauter du mir wirst, desto größeren Respekt empfinde ich vor dir. Und bei allem Enträtseln wirst du mir immer mehr zum Geheimnis. Ich glaube, Herr, dass ich in dieser Zeit der schönsten Widersprüche zuletzt erfahre, was die erste Liebe ist. Amen.